Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich hoffe, du hast die Feiertage entspannt und mit viel Freude erlebt. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich begleite seit 20 Jahren Menschen mit ihren Hunden, bin Dozentin in unterschiedlichen Ausbildungen rund um das Thema Mensch und Hund und ich bin Coachin für Menschen mit und ohne Hund. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Welt gemeinsam für unsere Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Heute werden wir uns mit dem Thema die gut gemeinten, aber nicht immer gut machbaren Vorsätze fürs neue Jahr beschäftigen. Mach es dir gemütlich, spitz die Ohren und lass uns beginnen. Warum wir ausgerechnet jetzt das neue Jahr und das neue Ich denken, hat einfach damit zu tun, dass wir nach den Zeiten, die meist ja leider doch ein bisschen angespannt waren, also nach Weihnachten, Vorweihnachtszeit, Adventszeit, Erwartungsdruck etc. Ihr erinnert euch an den letzten Podcast, der sich ja damit beschäftigt hat. Da entsteht in uns so ein Prinzip nach, ich möchte etwas ja neu ordnen, neu strukturieren. Ich bin so ein bisschen vielleicht aus der Fassung geraten und damit meine ich jetzt nicht die Figur und die Kekse, sondern letztendlich, ich habe so meine Routinen und meinen Alltag ein bisschen verloren. Ich fühle mich ein bisschen desorientiert eventuell. Und vielleicht habe ich auch Lust, einfach wieder Struktur zu finden. Und das ist sehr häufig genau nach stressigen und intensiven Zeiten der Fall, dass sozusagen die Psyche uns funkt, mach was, tu was, ordne dich. Und das geht ganz vielen Menschen so. Und es ist tatsächlich so, dass schon in Babylonien, also vor 4000 Jahren, die Menschen Vorsätze fürs neue Jahr gefasst haben und Versprechen gemacht haben, zum Beispiel Schulden zu begleichen und solche Geschichten. Auch bei den alten Römern war das üblich. Das ist also nichts, was wir uns jetzt akut frisch ausgedacht haben. Die Art der Vorsätze hat sich vielleicht ein bisschen verändert und damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Also wir wollen eventuell nur ein bisschen Ordnung, nur ein bisschen Struktur, vielleicht aber sogar einen Neustart. Da ist vielleicht der Dezember mit all seinen Feiertagen, seinen familiären, traditionellen, hierarchischen Herausforderungen so gewesen, dass wir sagen, so, jetzt geht was Neues los. Ja, und das Blöde ist, dass die meisten Hunde eigentlich eher Kontinuität wollen, dass die Hunde das Gefühl haben, ach, schön, wenn wir uns wieder eingrooven, so alles so wie immer, dann fühle ich mich sicher, dann fühle ich mich verbunden, dann fühle ich mich orientiert und wir kommen so ganz gut klar. Wir haben ja miteinander besprochen, wie es in unserem Alltag läuft und Hunde sind jetzt eher nicht so diejenigen, die sich gute Vorsätze machen. Sicherlich würden Hunde gerne besonders gutes Essen haben, ne? Und gesund darf das auch sein, aber es muss vordergründig schmecken und haben jetzt, glaube ich, auch nicht so eine Nährstofftabelle im Kopf oder irgendwie sowas. Und der Hund würde sich sicherlich auch nicht sagen, ich möchte Sport machen, sondern der möchte sicherlich eher sinnvolle Beschäftigung haben und sich engagieren können. Aber grundsätzlich brauchen Hunde vor allem Kontinuität in ihren Beziehungen, Verlässlichkeit in ihren Beziehungen und gewisse Rituale und eine Struktur, die sich vertraut anfühlt und Sicherheit gibt. Ja, nun haben wir schon das Gefühl oder die Aussicht, dass wir vielleicht sogar einen Neustart möchten oder ein bisschen mehr Ordnung, ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen uns selber ernster nehmen oder. Und der Hund sagt, brauche ich eigentlich nicht. Gut, wir Menschen, wie wir denn so sind, machen uns trotzdem diese guten Vorsätze und sprechen da einfach mit unseren Hunden nicht drüber. Das Problem ist, dass die sehr oft scheitern und wir dann das Gefühl haben, ach je, ich habe es nicht hinbekommen. Wir fühlen uns dann leicht überfordert, wenn ich von einem Tag auf den anderen gar kein Alkohol, gar kein Zucker mehr, nie wieder rauchen, jeden Tag die Wohnung putzen, nicht mehr zu teuer einkaufen und so weiter machen möchte, dann ist das so, dass das sehr häufig in einer Überforderung mündet, weil wir unrealistische Ambitionen haben und weil uns auch die Klarheit häufig fehlt. Klarheit im Sinne von, was tut mir wirklich gut? Was ist wirklich mein Bedürfnis? Ist es mein Bedürfnis, gesund zu sein? Oder ist es mein Bedürfnis, sparsam zu sein? Also was und wenn ich so etwas formulieren würde, was steht dahinter? Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte sparsam sein, ich möchte nicht mehr so viel Geld ausgeben, geht es dabei dann eher darum, dass ich nicht so viel Geld habe und es sparen muss? Oder möchte ich vielleicht einfach Kontrolle über mich, meine Lebensgestaltung und meine Finanzen wieder zurückgewinnen? Das sind unterschiedliche Kontexte. Und was uns oft fehlt, ist Klarheit. Warum machen wir uns diese Vorsätze? Geht es dabei wirklich um uns? Geht es vielleicht auch um unseren Hund? Oder geht es darum, eventuell die Bedürfnisse und Erwartungen anderer zu erfüllen? Dann wird es sowieso scheitern. Weil letztendlich ist unsere intrinsische Motivation etwas, was uns schaffen lassen könnte, dass wir diese Vorsätze erfüllen. Wenn das eher extrinsisch motiviert ist, im Sinne von, ich brauche die Anerkennung von außen, dann werde ich ja wahrgenommen, ernst genommen, gelobt oder ähnliches, dann wird es noch weniger gut funktionieren. Ja, was unsere Hunde, egal welche Motivation dahinter steckt, ob intrinsisch, extrinsisch, ob es bedürfnisorientiert ist, ob wir klar sind in unseren Vorsätzen, was Hunde bei uns wahrnehmen, ist aber sehr häufig einfach in dieser Neustart-Energie unglaublich viel Spannung. Wir haben uns etwas vorgenommen und das soll jetzt so stattfinden und darüber findet so ein gewisser Spannungsaufbau statt. Und wie wir ja wissen, Hunde nehmen das wahr. Die nehmen das besser wahr als wir und die spiegeln das ganz, ganz eindeutig. Und das sollte uns bewusst sein. Also wenn wir Perfektionismus und Erwartungsdruck als Motor haben, um ja gute Vorsätze zu fassen und zu sagen, okay, es muss besser werden, es muss schneller werden, es muss günstiger werden, es muss eben passen, es muss mein scheinbares Bedürfnis erfüllen, dann ist dieser Perfektionismus und dieser Erwartungsdruck, den wir haben, den unsere Hunde dann als Spannung bei uns spüren, sich dabei meist ja erstmal raus und zurückhalten, der ist sowohl ein Motor als auch gleichzeitig eine Bremse dafür, dass diese guten Vorsätze erfüllbar sind. Weil alles, was unter Perfektionismus steht, was klappen muss, setzt halt einen Fokus auf Leistung statt auf einen Prozess des Entwickelns und des Werdens. Dabei spielt der Hund noch gar keine Rolle. Da kommen wir noch dazu. Und es ist nun mal so, dass gute Vorsätze sehr häufig unsere Kapazitäten, die wir über das ganze Jahr gesehen, was da auf uns zukommt, gar nicht haben. Wir haben vielleicht ein paar freie Tage gehabt, wir haben vielleicht ganz viel gegessen, haben ganz viele Dinge getan, die wir sonst nicht tun, haben uns da als passiv erlebt, haben uns da ein bisschen reflektieren können in den Tagen zwischen den Jahren, wie man witzigerweise sagt. Und wir haben vielleicht das Gefühl gehabt, das schaffe ich. Und wir stellen aber im Verlauf, was weiß ich, des Januars, spätestens des Februars fest, okay, ich habe gar nicht die Kapazität. Das heißt, wir stellen uns häufig Aufgaben und wir machen uns Vorsätze, die gar nicht erfüllbar sind, weil wir gar nicht die Kapazität, weder emotional noch zeitlich noch vielleicht finanziell noch vom Wissen her, wie auch immer, haben und sind dann schon so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Und wenn wir jetzt, und jetzt kommen wir so langsam Richtung Hund, wenn wir jetzt uns Vorsätze vornehmen, die mit unserem Hund zu tun haben, wie ich muss endlich mal konsequent sein. Nein, er kriegt nie wieder was vom Tisch. Und er soll ja wirklich nicht im Bett schlafen. Und es ist auch nicht in Ordnung, dass er jedes dritte neue Paar Socken zerschreddert und das als sein Spielzeug avisiert. Und da muss ich jetzt endlich mal für immer und richtig mit Härte konsequent sein. Oder ich möchte jetzt endlich, dass er aufhört, an der Leine zu bellen. Und ich mache das jetzt und ich buche jetzt diesen Kurs und dann wird das. Und es darf nie wieder passieren. Dann ist es so, das ist ja schon ein perfektionistischer Anspruch. Ich muss immer konsequent sein und es darf nie wieder passieren, das. Und ich muss jetzt endlich mal etwas lösen. Und wenn ich das dann nicht schaffe, dann habe ich entweder alles falsch gemacht. Ich bin, habe Schuldgefühle. Ich habe das Gefühl, ich schaffe Dinge nicht. Ich bin dem nicht gewachsen. Ich bin eine Verliererin, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es vielleicht ein Versagensgefühl. Und es gibt das Gefühl, ganz zu Anfang, ganz schnell schon gescheitert zu sein. Und das ist ein ganz furchtbar trauriger Start ins Jahr, wenn ich mir so viel vornehme, mir so mit Perfektionismus zusetze und einen so hohen Erwartungsdruck an mich selber habe oder den Erwartungsdruck anderer an mich übernehme, was ja auch nicht schön ist, dass ich einfach nur scheitern kann. Und wenn es dann so ist, ich habe mir vielleicht in Bezug auf den Hund vorgenommen, weil ja die Familie sagt, irbelt der immer noch? War der nicht in der Hundeschule? Warum ist denn das noch so? Den kann ja gar nicht jeder streicheln. dann habe ich vielleicht das Gefühl, okay, mein Hund bellt, ich habe versagt. So. Noch schwieriger wird es und noch fieser ist es, wenn wir uns eigentlich schon letztes Jahr vorgenommen haben, okay, Silvester ist nicht schön für den, ich müsste mich jetzt mal ganz dringend drum kümmern, dass es leichter wird für an Silvester. Wenn ihr euch zum Thema Silvester noch ein bisschen informieren wollt, der letzte Podcast zum Thema und diese Feiertagsgeschichte, da haben wir auch etwas über Silvester, also falls da noch Informationsbedarf besteht, also ein bisschen was könnt ihr da noch hören dazu. Wenn ich mir jetzt aber sage, oh, ich stelle jetzt fest, Silvester wird schwierig, ich hätte viel besser vorbereitet sein müssen, dann ist das vielleicht ein alter Vorsatz gewesen, der nicht nach der Silvesterkatastrophe letztes Jahr, mein Hund hat gelitten, gemacht habe und ich bin schon wieder gescheitert. Ich habe es schon wieder nicht hingekriegt. Ich habe schon wieder gesagt, okay, ich muss jetzt in diesem Jahr unbedingt in so ein Training, damit der Silvester immer gut übersteht. In dem letzten Podcast haben wir ja gehört, also Folge 5, dass das meist so gar nicht funktionieren kann mit dieser Silvesterangst, die mal so eben wegtrainieren und so. Aber wir haben vielleicht gerade zum Jahresende auch in der Rückschau schon die ganzen gescheiterten Vorsätze vom letzten Jahr. Und das ist etwas, was den Druck dann weiter erhöht. Und das ist dann ganz tragisch, weil die Hunde daran teilhaben. Und die wissen eigentlich gar nicht, was los ist. Für die ist eigentlich alles so, wie es immer ist. Nur, dass wir eine unglaubliche Spannung entwickelt haben. Und dass sie das Gefühl haben, puh, irgendwas stimmt nicht. Mein Mensch verhält sich mir gegenüber vielleicht plötzlich schuldbewusst. Also da passieren Dinge, die sonst nicht passieren. Mein Hund wird irgendwie mit, weil ich ja das schlechte Gefühl habe, weil mein letztjähriger Vorsatz, das Silvester besser vorzubereiten, nicht geklappt hat, wird mein Hund mit einer gewissen Zuwendung überschüttet und mit hektischer Betriebsamkeit werden irgendwie noch irgendwelche Pillen gekauft etc. Oder ja, man plagt sich eben mit den Versagensgefühlen und nimmt es sich für das nächste Jahr wieder vor und hat das Gefühl, ich muss härter an mir arbeiten. Und Hund spürt das. Hund weiß ganz genau, okay, da stimmt was nicht. Da geht es meinem Menschen gerade nicht gut. Und ziemlich oft, eigentlich immer, ist es ja so, dass Hunde ziemlich genau merken, wann es uns wirklich nicht gut geht. Und wenn wir das bemerken könnten, wann unsere Hunde uns das anzeigen, wann sie uns ein bisschen mehr kontrollieren als sonst, wann sie ein bisschen mehr Kontakt liegen als sonst, wann sie uns häufiger anstupsen, wann sie uns besorgte Blicke zuwerfen, dann wüssten wir, okay, wir stehen gerade in einer sehr hohen Spannung. Ich bin vielleicht in der Rückschau auf das Jahr an den Punkt gekommen, wo ich sage, so geht es nicht mehr, ich muss jetzt das neue Jahr anders beginnen. Und diese Spannung ist für den Hund spürbar, der zeigt sie uns. Und wenn unsere Spannung schon im Vorsatz für das neue Jahr so hoch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein bisschen scheitern werden, relativ groß. Ich hoffe, das war so ein bisschen für euch, ja, so ein bisschen vielleicht eine Anregung, da mal so zu reflektieren. Woraus ziehe ich meine Vorsätze? Worum geht es da? Habe ich Schuldgefühle? Habe ich das Gefühl, an mich wird eine Erwartung gestellt, die ich erfüllen möchte und die kommt vielleicht von außen? Bin ich vielleicht einfach, also einfach in Anführungszeichen, perfektionistisch veranlagt und habe das Gefühl, es ist nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug? Wenn ihr in der Reflexion dahin kommt, dass ihr sagt, na ja, leider, stimmt schon so ein bisschen, dann würde ich mal ganz dolle versuchen, mir gar keinen Vorsatz zu nehmen. Oder wenn, dann habe ich für euch ein paar Vorschläge. Ich habe nämlich ein paar mögliche Vorsätze gesucht, die realistisch und umsetzbar für mich zu sein scheinen. Und da habe ich ein paar Vorsätze zusammengetragen, einmal für den Hund an sich, also was wir für unseren Hund für Vorsätze fassen können, was wir tun möchten. Und ich habe aber auch Vorsätze, die man gemeinsam mit dem Hund erfüllen kann, eingebaut. Und das wäre etwas, was ich allen Menschen empfehlen würde. Also nicht, ich muss für den Hund dieses und jenes, das ist eine Geschichte, aber vielleicht erstmal damit zu beginnen, dass man für sich gemeinsam mit dem Hund Vorsätze fasst. Wie man miteinander umgehen möchte, was man erleben möchte etc. Da habe ich ein paar Vorschläge für euch, da kommen wir gleich noch dazu. Und dann habe ich noch ein paar Vorschläge gesammelt für Menschen, die wirklich ambitioniert sind. Also die sagen so, ich habe die Kapazität, ich weiß das, es ist an der Zeit für mich, ich habe in meinem Kopf den Platz, ich habe in meinem Herzen den Platz und ich habe in meinem Geldbeutel und in meinem Zeitfenster den Platz, dass ich wirklich investieren kann und ich kann mir größere Vorsätze machen. Und auch das ist in Ordnung. Da hätte ich auch so ein, zwei Ideen, die ich euch mitgeben wollte. So, ich steige aber mal ein. Ich würde jetzt, ich sage jetzt mal so, euch ein paar Sachen vorstellen wollen, wo ich denke, das könnte, wenn man denn Vorsätze haben möchte, sehr, ja, vielleicht stimmig sein für euch. Also ich erzähle euch jetzt erstmal was zu Vorsätzen, die ich für meinen Hund haben kann. Also wo es darum geht, was ich mir wünsche, für meinen Hund zu tun. Und das Ganze soll realistisch und umsetzbar sein. Also als erstes habe ich da überhaupt das Thema Klarheit mal geschaffen. So, also der Punkt ist, wenn es darum geht, dass ich mir vornehme, dass ich mehr Klarheit möchte, das heißt, vielleicht weniger Erwartung habe, dass das der Supertag mit meinem Hund wird, dass alles toll wird, dass alles easy ist, sondern dass ich mir überlege, okay, was braucht es denn, damit es einfacher und leichter wird? Und das ist sehr häufig so, dass es mehr Struktur braucht, mehr klare Rituale und vielleicht auch so eindeutige Signale, also eine unmissverständliche Kommunikation von Mensch zu Hund, und daraus entstehen dann weniger Chaos. Letztendlich geht es darum, ich kann die Entscheidung treffen, dass wir unseren Tag so und so gestalten. Was ganz schwierig ist, also ich bin nicht der Freund davon, dass man Wochenpläne schreibt, um Himmels Willen. Aber ich finde es ganz wichtig und auch sehr entlastend, wenn man sich vornimmt, okay, ich habe jetzt, mein Hund ist dabei und es gibt, mein Hund ist so, hat Teil an meinem Leben in einem bestimmten Rahmen, den wir gefunden haben. Das ist irgendwie routiniert und das läuft. Und ich möchte mir aber vornehmen, jeden Tag eine Stunde wirklich intensiv mit meinem Hund zu verbringen. Und das ist so ein Ding, das kann eine lange Mittagspause sein oder das kann der Moment sein, wo die Kinder in der Schule sind und mal so eine Lücke irgendwie eintritt, wo ich sage, diese Zeit, diese klar strukturierte Zeit und diese planbare Zeit, die ist für meinen Hund. Und ansonsten hat mein Hund bestimmte Abläufe und, ne, Dinge, wie es so eben läuft mit uns, bestimmte Rituale, die immer wieder so stattfinden. Und ich kommuniziere das meinem Hund auch klar. Das heißt jetzt nicht, dass ich einen Monatsplan haben muss. Das heißt aber zum Beispiel, dass ich mich an den Tisch setzen kann und mal gucken kann, wo haben wir denn eigentlich eine Struktur? Wie läuft denn so eine Woche Pi mal Daumen? Und das heißt jetzt nicht, dass ich einen konkreten Wochenplan brauche, aber dass ich mir eine Idee davon mache, wie unser Leben miteinander denn so stattfindet und welche Strukturen und vielleicht Rituale und auch gewisse angenehme Routinen, die es eben weniger stressig machen, denn da sind, die ich gerne beibehalten möchte. Das ist also viel Bewusstwerdung und sich bewusst machen und vielleicht für sich auch zu visualisieren, wie denn das Leben so läuft und was davon gut ist und was ein Ritual ist und was Stabilität und Verbindung und Orientierung gibt, und wo ich mich mit meinem Hund geeinigt habe, wie es läuft. Und wo sind Bereiche, wo das noch ein bisschen schwieriger ist? Wenn ich das zumindest habe, kann ich mehr Struktur schaffen. Und das ist für beide Seiten angenehm. Ein zweiter Vorsatz wäre was wie, und das ist, fällt vielen Menschen tatsächlich erstaunlich schwer, dass die tatsächlich für ihren Hund Ruhe einplanen. Wir wissen ja, dass Hunde so mindestens 16 Stunden am Tag ruhen sollten. Das ist in einem Haushalt mit vielen Kindern zum Beispiel oder auch nur mit einem aktiven Kind mit Besuchen und Homeoffice und nebenbei kommen aber noch Leute und einmal am Tag muss irgendwie Tante Erna noch versorgt werden und so weiter, ist das gar nicht so richtig einfach. Und viele Hunde laufen ja so mit im Alltag und haben diese Ruhe gar nicht. Und wenn wir in dem ersten Punkt mehr Struktur uns vorgenommen haben, kann zum Beispiel ein Teil davon auch sein, mein Hund hat, ich sag jetzt mal, 2 Stunden Mittagspause. Keine Ansprache, kein, ich gehe mal kurz in den Garten, kein, er kommt mal mit in den Keller, wenn ich Wäsche aufhänge oder was auch immer, sondern Hund hat Pause. Für den Hund ist das sehr gesund. Und für uns Menschen heißt das aber, das tatsächlich zu machen und daran zu denken, dass ein Hund auf jeden Fall 16 Stunden Ruhe, nicht Tiefschlaf, aber Ruhe pro Tag braucht. Und dass ich vielleicht einen Rahmen schaffen darf, in dem diese Ruhe auch stattfinden kann. Das wäre ein wichtiger Vorsatz. Denn ganz viele Menschen merken gar nicht, dass ihr Hund neben ihnen immer hochfrequent dabei ist. Und die haben dann das Gefühl, ja, sonst langweilt er sich oder ich kann doch nicht den armen Hund und er will doch gern in den Garten und jetzt braucht er doch mal und er guckt doch so und siehst du nicht, der muss ja vielleicht mal. Und das ist so eine ständige Aktivierung durch den Hund und mit dem Hund und für den Hund, die aber für den Hund nicht gesund ist. Und das heißt, wir dürfen die Entscheidung treffen, dass wir ihm Pausen und Struktur verordnen. Und das ist etwas, was den Hund ja gesünder leben lässt, entspannter leben lässt und auch für uns in so einer Struktur einfach Druck rausnimmt und Stress rausnimmt, weil es ja so klar ist. Dafür muss ich aber reflektieren und mir vielleicht auch mal die Zeit nehmen, vielleicht auch in der Familie absprechen, wir treffen jetzt Entscheidungen, wie das hier läuft. Und diese Klarheit entlastet ungemein und es tut unglaublich gut zu wissen, okay, so können wir miteinander umgehen. Und ein weiterer Punkt, also der dritte Vorschlag für einen Vorsatz für unseren Hund ist unbedingt, und der ist mir sehr wichtig, wenn ihr mit dem Hund unterwegs seid oder wenn ihr mit dem Hund etwas tut, macht lieber kürzer, aber nur für den Hund. Kein Handy, ich weiß, dass so Spaziergänge mit Bekannten und so Hundebekanntschaften total nett sein können. Aber es wird für einen Hund total schön und mega wichtig und extrem erfüllend und extrem bedürfnisorientiert, wenn ihr mindestens einmal am Tag wirklich Zeit nur für euren Hund habt. Wo eben kein Klönen stattfindet, sondern wo der eine sinnhafte Beschäftigung bekommt, die er liebt und an der er Freude hat. Und dann bitte lieber kurz und erfüllt für den Hund. Und wenn das nur eine halbe Stunde ist, aber das heißt nicht, dass der Hund ansonsten keine Bewegung haben soll, das meine ich nicht, sondern dass euer Hund wirklich euch exklusiv auch mal hat und zwar regelmäßig. Denn grundsätzlich ist es so, dass ja unser Alltag, also diese kurze, also wir haben einen großen Alltag, in dem der Hund nur eine Teilrolle spielt, aber wir sind der komplette Alltag des Hundes. Unser Hund ist ja nicht in der Lage, selber etwas zu entscheiden, selber rauszugehen. Der kann nicht mal zum Lösen gehen, der kann sich nicht selber den Futternapf oder die Futterdose aufmachen und all solche Dinge. Das heißt, die Zeit, die wir mit dem Hund haben, ist die einzige Zeit des Hundes, wo der sozusagen für sich Bedürfniserfüllung hat, im Sinne von, ich lerne neue Dinge kennen, ich habe einen sinnvollen Job, ich habe Spaß draußen, ich kann mich frei bewegen, was auch immer. Das geht nur durch uns und ich finde es ganz, ganz, ganz wesentlich, wenigstens eine halbe Stunde pro Tag nur für den Hund. Ohne Klönen, ohne Handy, ohne, wenn es irgendwie geht, ohne andere Gedanken im Kopf, sondern mit meinem Hund. Und ich verstehe sehr, dass man sagt, oh Mensch, ich möchte eigentlich auf dem Spaziergang mit dem Hund auch den Kopf freikriegen. Kann ich nachvollziehen. Aber euer Hund geht nicht raus, um den Kopf freizukriegen, euer Hund geht raus, um endlich etwas zu tun. Und ich mache es tatsächlich so, wenn ich Tage habe, die sehr, sehr angespannt sind, dass ich mich auch nochmal allein bewege. Dann gehe ich halt allein spazieren und mache mit meinem Hund dann tolle Sachen und habe das Gefühl, aber diese Zeit, die ich mir nehme, auch meine Bedürfnisse sind ja wichtig, die nehme ich mir dann eben bewusst, auch für mich mal. Aber damit mein Hund oder meine Hunde tatsächlich etwas für sich von mir haben. Und das heißt bei inzwischen 4 Hunden, dass das auch, es ist nicht jeder Hund jeden Tag alleine dran, die haben auch mal Freude, dass wir gemeinsam rausgehen. Aber natürlich hat jeder Hund regelmäßig auch einen Menschen nur für sich und die lieben das. Die lieben das auch mit den anderen zu sein, die sind eine Gruppe, wir haben 4. Trotzdem ist diese Zeit allein auch wichtig. Wenn wir uns exklusiv Zeit für unseren Hund als Vorsatz für das neue Jahr nehmen, dann bedeutet das, dass wir uns eigentlich fast täglich daran erinnern können, dass wir, ja, der wichtige Inhalt im Leben unseres Hundes sind und dass wir uns diese halbe Stunde Zeit am Tag, wo wir wirklich, wirklich etwas für und mit dem Hund tun, nehmen können. Es gibt so einen Vorsatz, der beschäftigt sich aber eigentlich mit dem ganzen Jahr. Und das ist etwas, was man immer wieder aufschiebt, immer wieder verschiebt, wo sich die Dringlichkeit meist gar nicht so ergibt, weil uns so das Gefühl vielleicht auch beschleicht, das ist sowieso etwas, was Hunde gar nicht so gerne haben. Und das ist die Gesundheitsvorsorge oder Gesundheitschecks. Ich bin dazu übergegangen, dass ich im Prinzip alle anderthalb Jahre zumindest, gerne vielleicht auch jedes Jahr, wenn ich dran denke, und das möchte ich natürlich, zum Beispiel ein Blutbild von meinen Hunden machen lasse. Nicht, weil ich Tierarzt verrückt bin, sondern weil ich gerne wissen möchte, wie geht es meinem Hund eigentlich. Und weil ich vielleicht für die Zeit, wo sie älter und vielleicht nicht mehr ganz so gesund sind, einen Vergleichswert haben möchte, wie war denn das, als mein Hund jung war? Oder wie sieht es denn gerade in der Leber und der Niere aus? Gibt es da Handlungsbedarf? Muss ich irgendwie in der Fütterung etwas umstellen oder Ähnliches? Zu diesen Gesundheitschecks gehören auch zum Beispiel die Zahnkontrolle oder regelmäßig die Ohren anzuschauen, das Gewicht zu überprüfen, Krallen, die Bewegungsmuster mal anzuschauen und Ähnliches. Und es ist so, dass wir sehr häufig erleben, dass uns so Dinge, weil wir den Hund täglich sehen, mit dem Zusammenleben, bestimmte Sachen gar nicht so auffallen. Zum Beispiel, dass der Hund kontinuierlich zunimmt oder dass er ganz schön viel abgenommen hat. Und plötzlich steht man da und merkt, der sieht ganz anders aus als auf den Fotos vom letzten Jahr. Und dann wäre es schön, wenn ich so regelmäßige Termine für mich hätte. Ich sage, was weiß ich, gucke mir einmal im Monat die Krallen an und ich wiege meinen Hund und ich lasse einmal im Jahr ein Blutbild machen, um zu sehen, wie gesund sozusagen die Organe meines Hundes sind. Und ich lasse die Zähne checken. Wenn ich nicht eh zu den Menschen gehöre, was natürlich sehr toll wäre, wenn das so ist, die Zähne putzen und somit regelmäßig das Gebiss ihres Hundes anschauen, dann wäre es eben toll, wenn ich das dann mir vornehme, das kontrollieren zu lassen. Und zwar nicht nur das, was ich vorne sehe, sondern ganz besonders die großen Backenzähne hinten, die halt sehr häufig von Zahnstein betroffen sind. Und wie wir alle wissen, Zahnentzündungen oder Zahnfleischentzündungen fördern zum Beispiel Herzerkrankungen beim Hund etc. Und Hunde zeigen Schmerz an den Zähnen nicht so an, wie wir das vielleicht tun. Man merkt dann so, ach guck mal, der kaut seinen Kauartikel immer nur noch auf einer Seite. Das ist ja seltsam. Ja, das hat einen Grund, allerhöchstwahrscheinlich. Und diesen Grund zu erkennen und dafür Abhilfe zu schaffen, das wäre eben wichtig. Und ich weiß, wie es im Alltag oft läuft. Da ziehen die Tage und Wochen so dahin und dann stellt man fest, oh, es ist ja schon wieder Dezember und nichts ist passiert. Und das meine ich gar nicht blöd. Ich kenne das. Man ist in seinem Alltag wirklich sehr eingespannt und so gewisse Routinen, die laufen, aber diese exponierten Geschichten, die eben nicht Tag für Tag stattfinden oder einmal wöchentlich oder so, an die muss man sich manchmal schon erinnern. Ich finde es dann ganz schön, mir da Termine im Kalender einzutragen, wo klar ist, jetzt ist es dran. Und auch das ist eben ein guter Vorsatz, der für meinen Hund ist. Also ich plane etwas für meinen Hund. Insgesamt kann man sagen, es wäre schön, wenn wir mehr beobachten würden, nicht nur die Körperlichkeiten, sondern aber eben auch und auch das Verhalten unseres Hundes beobachten und dabei weniger bewerten. Das könnte auch ein Vorsatz sein. Ich beobachte und bewerte aber nicht. Ich schaue mir an, was für körperliche oder auch emotionale Signale ich wahrnehmen kann bei meinem Hund. Das heißt, ich zum Beispiel, wenn der häufiger Stresssymptome zeigt, ne? Ohren hinten, langer Mundwinkel, hecheln, viel schütteln, kratzen oder ähnliches, dann wäre es eben an der Zeit, zu gucken, gibt es dafür körperliche Ursachen, haben wir irgendetwas in unserem Leben verändert, hat mein Hund mehr Stress dadurch etc. Und ich muss das gar nicht bewerten. Ich muss auch gar nicht sagen, oh, jetzt verhält er sich so, das ist schlecht oder das ist gut oder ähnliches, sondern ich kann mich immer fragen, was steht dahinter? Warum verhält mein Hund sich gerade so? Und wenn ich das tue und nicht sofort in eine Bewertung und Abwertung falle, dann kann ich damit auch Gutes tun. Sehr häufig haben wir das Gefühl, wenn ein Hund sich auffällig verhält, okay, ich bin nicht konsequent genug oder ich habe etwas versäumt oder ich habe das und das wieder mal nicht gemacht oder ich müsste doch viel mehr das und das und wir müssen mal wieder zum Hundeschulkurs und. Aber es geht erstmal darum, sich vorzunehmen, ich beobachte meinen Hund. Und ich kann nur empfehlen, das immer mal mit dem Handy zu tun, sich kleine Handyfilme zu machen, dann Veränderungen, die sind sichtbar. Also wenn mein Hund zum Beispiel in einem Jahr ganz locker trabt, in einem schönen Wechselschritt und sich frei und gelöst bewegt und ich vergleiche das mit einem kleinen Film, den ich vielleicht 6 Monate später mache und ich sehe, dass der irgendwie steif wirkt und eben nicht in einem Wechselschritt trabt, sondern vielleicht in einem Gleichschritt, also in so einem Kamelgang, ne, Passgang nennt sich das, dann weiß ich, da hat sich was verändert. Und dann kann ich für meinen Hund feststellen, ist es eine psychische Anspannung, die mein Hund hat, also viel Stress, hat sich vielleicht körperlich etwas verändert und ich muss das, das passt dann zum Vorsatz davor, Gesundheitschecks. Ich kann das kontrollieren und ich kann sozusagen Ursachenforschung betreiben. Und das ist auch etwas für meinen Hund. Und wenn ich mir, damit es bewältigbar bleibt, sagt, ich mache alle 2 Monate, mache ich einen kleinen Film von der Bewegung meines Hundes. Ich mache einmal im Monat Zähne, Ohren, Gewicht, Krallen, sonst was Check. Und ich gucke eben alle 2 Monate, dass ich mich mit meinem Hund filme oder vielleicht sogar, das ist dann noch aufschlussreicher für mich, dass Freund, Freundin, Partner, Partnerin, wer auch immer, mich und meinen Hund gemeinsam auch filmt, um zu sehen, was tue ich denn eigentlich? Was für Signale gebe ich denn eigentlich meinem Hund? Und dabei ist es eben nicht gut oder schlecht. Wenn ihr bemerkt, dass ihr in eurem Umgang auf einem dieser Filmchen viel angespannter seid als früher und dass ihr merkt so, puh, ich bin so zackig in den Bewegungen, dann weiß man, okay, ich habe gerade Stress. Oder man wird selber so schlurfig und ist eigentlich so erschöpft. Auch das ist eine Beobachtung, die wertvoll ist, Und nicht gut oder schlecht, sondern ich merke dann einfach, okay, ich bin gerade erschöpft. Also kann ich schauen, dass das, was ich mit meinem Hund tue, vielleicht ein bisschen mehr für unser beide Erholung dient, als den Ehrgeiz, irgendeine Begleithundprüfung zu machen oder so. Also sprich, zu beobachten ohne Bewertung schafft Raum und Möglichkeiten, das eigene Verhalten anzupassen an das, was gerade los ist. Und für den Hund vielleicht Fragen zu lösen oder zu erläutern oder zu erklären, wie es dem gerade geht. Ist bei ihm alles okay? Fühlt er sich wohl? Wie ist der Stresslevel etc.? Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Das ist wertvoll für den Hund. Und ich kann euch nur empfehlen, wie gesagt, schreibt euch in euer Handy so kleine Termine rein. Macht das nicht, ich muss das jetzt alle 2 Wochen, sondern seid realistisch, seid orientiert an dem, was wirklich möglich ist. Aber ja, manifestiert das. Macht euch dazu, wenn ich mir einen Zettel an den Kühlschrank mache, ist das auch schön, aber den kann ich wunderbar überblicken. Ich kann dann das Konzertticket für das nächste Konzert drüber hängen, er kann runterfallen, ich kann einfach dran vorbeigucken. Wenn ich so einen kleinen Wecker in meinem Handy habe, der alle 2 Monate sagt, okay, Ohrenkontrolle, Zahnkontrolle ist dran, ist das eine einfachere Geschichte. Oder jetzt wieder ein Filmchen machen. Da kann ich mich dann vielleicht mit Hundefreundinnen verabreden und wir filmen uns mal gegenseitig. Und das ist nicht, es geht nicht um Bewertung, ob ich alles richtig mache, sondern um zu schauen, was tun wir, wie tun wir, gibt es dafür Ursachen für ein bestimmtes Verhalten und vor allen Dingen gibt es Veränderungen zu dem, was ich zuletzt gefilmt habe. Und auch wenn der Hund das erstmal explizit gar nicht merkt, diese Vorsätze, sie verändern trotzdem etwas für den Hund. Das ist das, was wir tun können. Und dann hätte ich noch einen mir ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt bei den Vorsätzen für unseren Hund. Und das ist mehr Grenzen zugunsten des Hundes setzen. Ich weiß, dass das ein riesiges Problem sein kann, wenn es mir schon schwerfällt, mich abzugrenzen gegenüber anderen. Anderen sozusagen zu untersagen, in meine Rechte und in meine Bedürfnisse einzugreifen. Für einige Menschen ist es leichter, das für ihren Hund zu tun. Die können das sozusagen als Übung nehmen, um für sich selber auch Grenzen anderen zu setzen. Aber das fängt damit an, dass nicht jeder meinen Hund streicheln darf, nicht jeder seinen angeleinten Hund in Kontakt mit meinem Hund schicken darf, dass ich stressige Kontakte von Hund zu Hund oder Mensch zu Hund grundsätzlich ablehne. Und dass ich sagen kann, nein, das ist mein Hund, ich entscheide. Nein, das möchte ich nicht. Punkt. Den Punkt muss man vielleicht nicht mitsprechen. Aber eine Haltung einzunehmen, die heißt, ich trete ein für meinen Hund. Und wie gesagt, es fällt einigen Menschen leichter, das erstmal für ihren Hund oder ihr Kind zu tun und dabei vielleicht zu lernen, dass das eigentlich eine angemessene Geschichte ist. Dass es ganz toll ist, für seine eigenen Bedürfnisse und für die der Liebsten einzutreten. Und das dürfen wir. Also fasst Mut, traut euch. Und das Gemeine ist ja, je authentischer ihr das tut, je deutlicher ihr das tut, nicht im Sinne von Wut und extremen Ausfällen, aber je deutlicher ihr das tut im Sinne von, ihr habt die Haltung, das tun zu wollen. Ich meine das auch so. Mein Hund wird nicht angefasst. Es ist mein Hund, es ist meine Entscheidung. Punkt. Dann sage ich das nicht nur, sondern ich zeige das in jeder Phase meines Körpers und mein Gegenüber wird das ernst nehmen. Wenn ich immer noch in Zweifeln bin, ob ich das tun dürfte und ob ich mich damit nicht furchtbar unbeliebt mache und ob das nicht vielleicht, ja, ein falscher Vorsatz ist und ob es nicht vielleicht so ist, dass ich mir das gar nicht erlauben dürfte, weil ich habe ja eigentlich nicht wirklich Ahnung und so weiter, dann wird es Gegenüber das spüren und die haken nach. Die sagen, warum denn nicht? Ist Ihr Hund gefährlich oder was? Oder irgendwie sowas. Und das heißt, trefft für euch die Entscheidung, fasst Mut und sagt, okay, ich darf für meinen Hund Grenzen setzen. Euer Hund wird es euch danken und für euch selber wird es eine ganz wertvolle Erfahrung sein. Und wenn es mal die Erfahrung gibt, dass sich jemand da trotzdem drüber hinwegsetzt, lasst den einfach stehen, geht einfach weg, weicht aus, das ist keine Schwäche, und nehmt es als Teilschritt. Es gibt einfach schwierige Menschen, um das mal vorsichtig auszudrücken, aber das soll euch nicht daran aufhalten, sich für euch und für euren Hund einzusetzen. Ihr seid der Grenzensetzer für euren Hund. Und wenn Hunde das selber tun, dann ist es meist so, dass das sehr deutlich ist, sehr laut ist oder sehr abwehrend ist. Und das ist das, was wir uns eigentlich alle nicht wünschen. Aber da für den Hund klar ist, irgendjemand muss Grenzen setzen, tun besser wir das. Also es ist ein schöner Vorsatz für den Hund. Und damit möchte ich dann zu den Vorsätzen, die man gemeinsam mit dem Hund umsetzen kann, kommen. Und ja, da würde ich euch gerne vorschlagen, dass ihr euch vornehmt, gemeinsam neue Erfahrungen in euer Miteinander einzubauen. Das klingt, ja, wir werden nicht jeden Tag oder nicht einmal die Woche die Welt erobern, aber ich kann mir immer mal wieder vornehmen, neue Wege, neue Umgebungen zu erkunden, mit meinem Hund tatsächlich gemeinsam Sachen auszuprobieren, zum Beispiel neue Untergründe oder Übungen zum Balancieren oder eben wie gesagt eine fremde Umgebung oder mal Aktivitäten zu machen, wie zum Beispiel so eine schöne Tröpfelfährte, die vielleicht in einem Gebiet ist, in einem Wohngebiet, wo ich noch nie war. Damit nicht, dass der Hund, also der Hund ist dann auch gefordert und es kann sein, dass euer Hund gar nicht sicher genug ist, um sich das dort zu trauen, dann dürft ihr Vorbild sein und selber suchen. Aber dass ihr neue Erfahrungen machen könnt und die macht ihr zusammen. Und diese neuen Erfahrungen, also die alten eingetretenen Pfade zu verlassen, das muss ich nicht ständig machen. Und das tut bitte auch dann, wenn ihr das authentisch fühlen könnt, wenn ihr das Gefühl habt, ich bin auch aufgeschlossen. Ich mache das jetzt nicht, damit mein Hund die Erfahrung macht, sondern ihr tut es miteinander. Und dabei ist ganz viel Freude und Neugierde, die sagt, okay, ich schaue mir meine Welt an und wir erweitern unsere Welt. Das können auch neue Gerüche sein. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr sowas wie verschiedene Nasenarbeiten mit eurem Hund macht, könnt ihr mal neue Gerüche einbauen und mal gucken, was macht er denn eigentlich? Wie reagiert er denn darauf? Und das sind zwar kleine Impulse, aber es ist etwas, was euch bereichert. Und diese gemeinsamen Erfahrungen sind auch etwas, was so die Beziehung wirklich vertieft und intensiviert. Weil das sozusagen, auch wenn der Hund jetzt nicht beschreiben könnte, oh, erinnerst du dich noch damals, als wir das und das getan haben? Das wird der Hund so nicht tun. Aber die Erfahrung, mit euch gemeinsam Dinge zu machen und auch in unsicheren oder etwas verwirrenden Momenten auf euch zurückgreifen zu können, sich Rückhalt zu holen, das ist etwas, was dem Hund in Erinnerung bleibt, natürlich, und was das Vertrauen stärkt und die Erfahrungen, die er mit euch machen kann, stärken natürlich auch sein Selbstvertrauen. Und dieses Miteinander zu stärken, kann ungeheuren Spaß machen. Ich war jetzt gerade mit meiner kleinen Luz, 4 Monate, das erste Mal im Rosarium. Wir haben uns Enten und landende Enten und schreiende Kinder und nochmal schreiende Kinder und wieder landende und auffliegende Enten, es ging um eine Fütterung, angeschaut. Wir haben Kaninchen auf der Wiese gesehen, wir haben andere Hunde gesehen. Das Großartige in diesem Park ist, dass da lauter kleine Wege sind und wir sozusagen durch diese Wege geführt nicht ganz so ausufernd waren, wie mein 4 Monate alter Hund sonst so wäre auf einer freien Wiese. Und es war eine ganz tolle Erfahrung. Es hat uns so viel Spaß gemacht. Also ich hatte mindestens so viel Spaß und es war für mich mindestens so interessant, wie es für die kleine Luz war. Auch wenn ich da schon Hundeschule gegeben habe, mit meinen anderen Hunden dort war. Mit Wim habe ich da regelmäßig Spiele gemacht im Sinne von Impulskontrolle. Und auch Luz hat das erste Mal dort, ich hatte natürlich die 5-Meter-Leine an einem Geschirr dran. Und immer wenn sie zu den Enten hin wollte, habe ich sie zu mir gerufen und wir haben ein schönes Hetzspielchen mit dem Beutel und der Schnur gemacht und hatten wirklich, wirklich Spaß. Und das ist etwas, was uns, also an ihren Blicken habe ich gesehen, dass sie sagt, wir zwei, du und ich, wir machen das. Und das ist etwas, was verbindet. Und diese Verbindung, das ist das, was wir uns doch so wünschen. Wir wollen nicht einfach einen Hund, der mit uns funktioniert, sondern wir wollen Verbindung. Und das fördern diese gemeinsamen neuen Erfahrungen. Und wenn ihr es schafft, alle 2 Wochen mal sowas zu machen, je nachdem, vielleicht auch, wenn ihr in einer guten Hundeschule seid, die sowas anbietet, also gute Erfahrung für euch, nicht herausfordernd im Sinne von, ihr müsst das und lernen und das lernen und das lernen, sondern gute Erfahrung, die ihr gemeinsam machen könnt, dann ist das unglaublich wertvoll. Und bleibt dabei in dem, was ihr leisten könnt. Sonst seid ihr frustriert, es wird nicht funktionieren, es ist überfordernd. Und wenn ihr sagt, okay, ich mache alle 2 Wochen, mache ich ein Ding, was neu ist, was anders ist. Einkaufszentrum, glatter Untergrund, bitte nicht zur Feierabendverkehrszeit, wo alle Leute einkaufen gehen, vielleicht mal an einem Vormittag, wo es etwas ruhiger ist. Ihr schaut euch das mal an und geht hinterher einen Kaffee trinken. Also Hund kriegt einen netten Drink und ihr kriegt einen Kaffee oder was auch immer. Aber ihr macht etwas Neues miteinander. Und alle 2 Wochen ist so ein Level, der ist ganz schön. Den würde ich vielleicht mal anpeilen. Wenn das nicht geht, ja, dann ist es seltener. Wichtig ist aber, dass es sich mal wiederholt, dass es nicht ein einmaliges Erleben war. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass mein Vater mit mir 2-mal in meinem Leben eine Fahrradtour gemacht hat. Also 2-mal. Das sind bis heute Highlights in meiner Familiengeschichte. Es waren leider nur zweimal. Es wäre toll, wenn es nicht so große Highlights wären, weil es so selten war. Aber es waren besondere Momente. Meine Mutter ist nicht mitgekommen, wir haben das zu zweit gemacht. Wir sind für ihn waren das kurze Touren, für mich war das mega spannend und mega aufregend und es hat uns sehr verbunden. Es war schön. Und daran haben wir uns bis zuletzt, also bis zu seinem Tode erinnert. Er wusste das auch noch, auch wenn es nur zweimal war. Aber also baut es ein, gönnt euch neue gemeinsame Erfahrungen. Dann als zweiten Vorsatz, so gemeinsam mit dem Hund, hätte ich anzubieten, Impulskontrolle ohne Druck. Ich weiß, das ist ein leidiges Thema und es gibt so viele Kurse und Gedanken und Ideen dazu und ach, was weiß ich, Leckerchen werfen und er darf dann nicht hin, Spielzeug kullern und er darf nicht hinterher oder es gibt unglaublich viele Ideen, um das Thema Impulskontrolle zu lernen, zu üben, zu trainieren und ich möchte euch, weil es so wichtig ist, weil es lebensrettend sein kann, weil es bedeutet, der Hund rennt nicht dem Auto hinterher, weil es bedeutet, der Hund lässt hoffentlich das Reh ziehen etc., möchte ich euch vorschlagen, nehmt euch vor, Impulskontrolle ja, aber ohne Druck, also spielerisch zu üben, zu lernen, zu routinieren, zu integrieren in euren Alltag. Das heißt, nicht, du darfst nicht, sondern lass mal das, also anstatt des Joggers scheuchen oder ne, den Fahrradfahrer vom Rad holen oder dem Auto hinterherlaufen oder dem Reh hinterherlaufen, da brauche ich natürlich eine Leine dran, damit das nicht passiert, mache ich stattdessen zum Beispiel so ein Hetzspielchen an der Schnur, wie ich das eben mit Luis im Park beschrieben habe. Nicht das, sondern das. Und das, was ich stattdessen anbiete, das heißt, ich spreche meinen Hund an und biete eine andere Beschäftigung an, eine Alternative. Das heißt, diesen Impuls nachzugeben, lassen wir mal gerne. Und stattdessen, weil ich ja weiß, dass du Hund diesen Impuls hast und dass du auf Bewegung reagierst, machen wir etwas anderes. Und das ist spielerisch und das macht Spaß. Und das ist vielleicht am Ende ist sogar, wenn es ein Hetzspiel mit einem Futterbeutelchen ist, dann ist da sicherlich sogar Essen drin, was es dann zum Abschluss aus dem Beutelchen geben darf. Wir wissen nicht aus der Hand. Ne? Dann hat das Spaß gemacht und zugleich einen Jagderfolg gegeben. Es hat also sogar Sinn gemacht. Und dann heißt es, lass den Jogger, also lass den Bewegungsreiz, der dort passiert, Autovogel, Jogger, Kaninchen, was auch immer, und tu etwas, was du mit mir tun kannst, was Spaß macht und wo du einen Erfolg hast. Also intrinsisch motiviert an ein Ziel kommst mit mir gemeinsam. Und das ist etwas, was Spaß machen kann. Und vor allen Dingen macht es beiden Spaß, wenn ich dann da stehe und mein Hund geht in die 5-Meter-Leine, die ich natürlich mit einem Arm nachlassen, zwar nicht locker halte, aber zumindest verhindere, dass mein Hund da voll reinballert. Und natürlich ist er auch am Geschirr dran. Und ich kann dann aber, wenn ich meinen Hund dann gestoppt habe, so nach 2 Metern, kann ich Schlaufen ablassen, rückwärts weggehen, meinen Hund rufen oder ansprechen oder pfeifen. Und mein Hund wendet sich mir zu und sagt, okay, wir machen ein Spiel. Und noch einmal hinsetzen, also den Impuls tatsächlich kontrollieren, also kurzes Sitz und dann ein Hetzspielchen. Das geht bei Luis mit 4 Monaten bei den Enten. Gut, sie ist ein Hütehund, die lernt das relativ leicht, das ist schön. Vielleicht habe ich es dann einfach ein bisschen einfach. Aber der Moment, wo man dann merkt, sie hat jetzt Spaß daran und sie macht das nicht, weil sie muss, sondern weil sie das gerade wirklich möchte, das ist ein derartiges Highlight und es macht so viel Freude auf beiden Seiten. Weil ich merke, dass die Art und Weise, wie ich sie anspreche, das, was ich ihr anbiete, nicht das, sondern das, dass sie einsieht, dass das für sie sinnvoll ist und dass es ihr Freude macht und dass wir das zusammentun. Und das ist für mich unbezahlbar. Das ist so ein Lieblingsvorsatz, den ich treffe. Ne? Ohne Druck, sondern mit viel Sinngebung und viel Freude, etwas lernen zu dürfen und nicht zu müssen. Dann hätte ich noch so einen dritten Punkt für unsere Vorsätze, also um sie gemeinsam mit dem Hund umzusetzen. Und das ist so Stresslevel runterfahren. Wir wissen, dass das Jahresende meist sehr anstrengend ist und dass wir mit einer riesengroßen Erwartungshaltung ins neue Jahr starten. Zumindest ist das oft so. Und ich würde uns insgesamt empfehlen, uns vorzunehmen, mehr Entschleunigung einzubauen, weniger Reizüberflutung und ganz bewusste Pausen zu machen. Und dabei finde ich es sehr wichtig, dass wir uns immer daran orientieren, dass ein Hund 16 bis 20 Stunden Ruhephasen pro Tag brauchen würde. Und das heißt nicht Tiefschlaf, aber Ruhen im Sinne von System runterfahren, Stress verarbeiten, Essen verdauen, gelangweilt in der Sonne liegen und verarbeiten, was da so passiert über den Tag. Und das ist etwas, wovon uns auch ein bisschen gut tun würde. Und das sind so bewusste Momente, wo man sagt, okay, ich gönne mir jetzt Zeit für meinen Hund, mit meinem Hund. Und das kann sein, dass wir dann eben gemeinsam in der Sonne liegen. Und man einfach mal wirklich intensiv nicht Hund streichelt, um ihn zu streicheln, sondern um wahrzunehmen, du und ich, wir sind jetzt hier und ich spüre, dass du da bist und du spürst, dass ich da bin. Und das ist ein Runterfahren, ein, wenn man jetzt neurobiologisch gucken würde, ist das eine Vagusnervaktivierung, also der Beruhigungsaspekt unseres Nervensystems wird dadurch aktiviert, dass wir ein bisschen runterfahren, Reize ausschließen und spüren, dass wir da sind. Und das kann ich mit meinem Hund machen. Und das kann ich abends nochmal auf dem Sofa machen, in einem ganz ruhigen Kontakt liegen. Ich kann mich mit meinem Hund in die Sonne knuddeln. Ich kann aber auch andere Dinge tun, die aber wenig aktivierend, sondern mehr beruhigend sind. Das kann sein, dass ich, was weiß ich, Faszienrolle, also so lockere oder dem Hund eine Massage verpasse oder eben einfach nur genieße, dass wir, mein Hund liegt auf dem Sofa an mein Bein geschmiegt da und ich spüre, da ist mein Hund, ich vielleicht die Hand auf seinen Brustkorb gelegt, fühle ihn atmen und mein Hund fühlt durch das Gewicht meiner Hand seinen eigenen Atem. Und wir fahren so gemeinsam runter. Und das muss ich nicht 2 Stunden pro Tag machen. Und das heißt auch nicht, dass ich nichts anderes mehr machen sollte. Aber es heißt, sich diese Zeit zu nehmen, diesen Moment zu nehmen, dieses Innehalten zu nehmen und zu gucken, muss ich jetzt noch schnell eine Runde von 1,5 Kilometern gehen, damit mein Hund seinen Bewegungsradius irgendwie ausreichend hatte? Oder gehe ich noch mal eine Pipi-Runde und die ist klein und wir nehmen uns dann die Zeit, einfach miteinander da zu sein. Und das kann auch sehr, sehr, sehr wertvoll sein. Das kann längerfristig den Stresslevel enorm mäßigen. Und was so mein letzter Vorschlag wäre für die Vorsätze gemeinsam mit dem Hund, ist ein neues gemeinsames Ritual etablieren. Das passt so ein bisschen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Das ist natürlich toll, wenn das zu diesem Stresslevel runterregulieren passt. Das heißt, ich kann abends auf dem Sofa 3 Minuten Fellpflege einbauen, wo wir ja irgendwie ein bisschen so in knabbernder Weise die Hand sozusagen übers Fell bewegen und so ein bisschen damit also wie so eine kleine Massage, damit die Blutzirkulation in der Haut und in den Muskeln darunter und so weiter anregen und den Lymphfluss in Bewegung bringen. Das kann aber auch sein, dass wir morgens in die rausgehen, noch eine Runde durch den Garten gehen und einmal gucken, ist das Vogelfutter nachgefüllt oder so. Es gibt so kleine Rituale, die uns irgendwie, ja, die so lieb gewonnen werden können, wo man das Gefühl hat, okay, das gehört so. Für mich ist das augenblicklich so, dass wir morgens mit allen 4 Hunden in den Garten gehen und auf das Grundstück gehen und die sich lösen. Und dann ist es so, dass ich anfange, mein Frühstück zu machen und Wim und Lys, die toben auf dem Wohnzimmerteppich. Das ist so, das ist herrlich, die beiden, die haben unglaublich viel Spaß. Wir haben 7, Lys 4 Monate und die spielen einfach ganz, ganz, ganz intensiv. Und das ist so ein, das ist natürlich deren Ritual, es ist aber auch dieses, wenn wir Menschen mit den Hunden, den 4, runtergehen und das ist so ein Ablauf, der sich so etabliert hat und der gibt so Stabilität, weil man merkt, okay, so machen wir das. Während die dann spielen, mache ich ganz entspannt Frühstück, trinke meinen ersten Tee und esse in Ruhe. Und die Hunde sind so zufrieden. Es ist alles so klar und es ist so geregelt im Sinne von nicht starr. Aber es ist klar, okay, wenn die dann das Frühstück fertig ist, dann hat Lys Pause, Wim hat auch Pause. Und hinterher nach unserem Frühstück gibt es dann halt Hundefrühstück. Und das sind Abläufe, die stressreduzierend sind und die irgendwie auch Freude machen und ja, so ein bisschen das Gefühl vermitteln, ich bin in meinem Alltag angekommen und ich weiß, worauf ich mich einstellen kann. Und diese Verlässlichkeit durch Rituale ist und Routinen, diese gemeinsamen neuen Erfahrungen sind auch toll, aber nur neue Erfahrungen wären halt ganz viel Stress. Und wenn ich auf der einen Seite neue Erfahrungen, also Exploration habe, geben Rituale und Routinen ein Gefühl von Beruhigung und alles ist in seinem Fluss und alles stimmt und es wird alles einen guten Weg gehen und so weiter. Und es braucht eben beides. Und das ist ist schön, wenn ich beides haben kann. Und auch da schaut, dass es für euch passt, dass es für euch umsetzbar ist. Ihr müsst ja auch nicht alle Vorschläge von mir aufnehmen, es sind ja nur Anregungen. Und jetzt hätte ich noch so ein paar Dinger für Menschen, die sehr ambitioniert sind, die einfach sagen, okay, ich habe das zeitliche Potenzial und ich habe gerade so auch das geistige Potenzial, so ein bisschen noch intensiver zu gucken, mich noch mehr einzulassen. Ich habe, da ist gerade so eine Lücke, die ich gerne mit Dingen, die mit dem Hund zu tun haben, füllen würde und könnte. Also das wäre zum Beispiel, dass ich eine Fortbildung plane. Das kann was über Körpersprache oder Nasenarbeit sein oder Entspannung mit Hund oder Erste Hilfe oder ich suche mir einen schönen Themenkurs in der Hundeschule. Gerne natürlich an der Kynagogik-Hundeschule. Das wäre etwas, wo ich so bewusst entscheide, okay, ich mache das jetzt nicht, weil das muss ja sein und der muss ja die Grundkommandos lernen, sondern ich möchte mit meinem Hund mich weiterentwickeln können und dafür suche ich etwas, was uns weiterbringt. Ich überlege mir also, wo bin ich? Was kann ich einbringen? Was kann ich investieren? Zeitlich, geistig, finanziell? Und schaue dann, wo gibt es etwas Passendes dazu? Das ist eine Geschichte. Und das zweite wäre Selbstreflexion und Regulation. Regulation heißt, also ich beschäftige mich mit mir. Ich gucke, was spiegelt mein Hund mir eigentlich? Und wie gehe ich halt in die Beziehung zu meinem Hund und was sagt mir das über mich? Und das tue ich dann auch für meinen Hund, aber eben auch für mich selbst, auch das ist ja erlaubt. Ich gucke, wie meine Regulationsfähigkeit, also wie komme ich mit stressigen Situationen klar? Wie komme ich mit meinen Gefühlen klar? Wie ist mein Stresstoleranzfenster? Bin ich so, dass ich mich, wenn es aufregend ist, auch wieder gut runterfahren kann oder fällt mir das schwer? Und es kann sein, also natürlich immer in Bezug zur Hundehaltung, wer das nur für sich tun möchte und sich, was weiß ich, coachen lassen möchte, wunderbar, alles prima. Aber ich kann mir zum Beispiel eben auch Coaches suchen, die mich da so ein bisschen unterstützen, wenn es mehr um diese ich und mein Hund und wie reguliere ich mich zum Beispiel, wenn ich in eine Hundebegegnung gehe und ich merke, dass ich der Stressfaktor bin für meinen Hund, weil mein Hund merkt, okay, mein Mensch ist angespannt und jetzt tue ich mal ganz groß, stark und gefährlich und reg mich auf und ich selber komme als Mensch da so schlecht raus. Dann kann es sein, dass ich mir zum Beispiel einen Kynagogik-Coach, Coachin suche, die mich da unterstützt, dass ich nach Selbstreflexion, auch da kann ich mir Unterstützung holen, wie gesagt, wir bilden auch Kynagogik-Coaches aus, die sich eben mit dieser Seite beschäftigen. Was spiegelt mein Hund mir? Was passiert in unserer Beziehung? Und hat das wie viel und in welcher logischen Folge hat das mit mir zu tun, mit meinen Emotionen, mit Dingen, die für mich Stressoren sind oder Trigger sind und so weiter. Und damit kann ich mich eben auch beschäftigen. Da muss ich natürlich geistige, zeitliche und finanzielle Kapazitäten haben, um sowas zu machen. Es ist aber ein schöner Weg, weil man plötzlich merkt, ja, wir können uns miteinander entspannen, wenn ich auch lerne, meine Aufregung, meinen Stress, meine Gefühle zu regulieren und so mit meinem Hund ein bisschen ja, entspanntere Orientierung zu geben, weil es mir gut geht. Und auch das ist für den Hund. Und auch das ist, ja, ich sage jetzt mal, sehr berechtigt, das auch für sich selber zu tun und das Gefühl zu haben, ich möchte mich entspannter und sicherer fühlen. Und das dürfen wir. Das dürft ihr. Ja, wie erkenne ich denn nun eigentlich, dass ich da auf einem ganz guten Weg bin? Und wie erkenne ich denn, dass so diese ganzen Vorsätze oder ein Teil von Vorsätzen, die ich mir vielleicht so gemacht habe und genommen habe, dass das so auf einem erfolgreichen Weg ist im Sinne von der Prozess stimmt? Es geht ja nicht darum, ein Ergebnis zu haben, aber ne, wir sind ja nicht in der Leistungsgesellschaft, beziehungsweise wir verweigern uns der Leistungsgesellschaft. Aber ihr könntet erkennen, dass ihr auf dem Weg seid, wenn euer Hund zum Beispiel etwas schneller runterfahren kann. Diese ganze Regulationsgeschichte, also ne, wenn wir gucken, Stresslevel gemeinsam runterfahren, Rituale etablieren, neue Erfahrungen einbauen, das hat alles, oder Impulskontrolle ohne Druck zum Beispiel, das macht alles etwas mit dem Hund und der kann schneller runterfahren, weil er durch die neuen Erfahrungen mehr Selbstvertrauen gewonnen hat und insgesamt im Stresslevel weiter unten ist und ja, ich sag mal, die Verlässlichkeit, die ihr so durch Rituale und Routinen entwickelt hat, einfach dafür sorgt, dass das Innere stabiler ist. Das wird dann auch so sein, dass euer Hund euch immer mal wieder fragt. So, machen wir das jetzt so oder machen wir das jetzt so? Und wie geht's dir denn gerade, Mensch? Und so, also die Kommunikation, das Miteinander intensiviert sich. Und das heißt nicht, dass euer Hund immer an euer Bein geklatscht gehen wird. Und das heißt nicht, dass euer Hund euch immer alles fragen wird. Das wollen wir um Himmels Willen auch gar nicht. Der Hund darf auch Autonomie haben in einem gewissen Rahmen. Aber bei strittigen Fragen wird euer Hund sich an euch wenden und sich eher orientieren. Und sich auch, gerade wenn ihr jetzt auch diesen letzten Punkt noch macht, was weiß ich, Selbstreflexion und Regulation, wird Hund sich, wenn er spürt, dass ihr euch auch im Stress gut regulieren könnt, sich umso mehr an euch wenden, um von dort eine Unterstützung zu bekommen und an eurem regulierten, weniger stressigen Zustand teilzuhaben. Weil es teilt sich mit über die affektive Empathie. Ihr werdet bemerken, dass euer Hund wahrscheinlich nach außen hin weniger Konflikte hat, weil er insgesamt gelassener in fremde Situationen gehen kann und das Vertrauen zwischen euch wächst und ihr mehr Routine und Rituale habt etc., sodass ihr vielleicht weniger Konflikte, aber mehr Verständigung mit innen und außen haben werdet. Und natürlich wird insgesamt mehr Ruhe einkehren. Und es ist jetzt nicht so, dass das alles funktionieren muss. Und es ist auch nicht so, dass ihr so eine Strichliste habt und ihr habt jetzt all diese Vorsätze auf euren Zettel geschrieben und sagt, oh Gott, das Jahr ist ausgefüllt, ich habe Stress. Sondern es geht darum, Impulse zu setzen und kleine Schritte zu machen. Und es wäre schön, wenn ihr nicht in einem starren Alltag feststecken würdet, sondern merkt, dass ihr immer auf einem Weg seid. Und dieser Weg darf stimmig sein, der darf sich gut anfühlen. Und ihr dürft euch Dinge zutrauen und ihr dürft auch sagen, da kann ich jetzt gerade nicht. Das ist total in Ordnung. Nur bitte gesteht euch und eurem Hund zu, dass ihr nicht stehen bleibt. Ich muss es nicht so machen, wie ich es immer schon gemacht habe. Ich darf weitergehen, ich darf mich entwickeln, ich darf ausprobieren. Und was ihr im Prinzip nicht dürft, ist euren Hund vernachlässigen. Das tut ihr aber auch nicht, sonst würdet ihr euch diesen Podcast nicht anhören. Aber ansonsten dürft ihr euch entwickeln und dürft euch die Zeit nehmen und dürft euch Wege suchen und Fragen stellen und lasst euch nicht, auch nicht durch irgendwelche Erziehungsphilosophien oder so, in starre Abläufe und in einen starren Alltag drängen. Das ist etwas, was uns zu tot und leblos fühlen lässt. Und das ist bei eurem Hund genauso. Also Entwicklung kann manchmal schwierig sein, manchmal braucht man Vorsätze und manchmal hat man auch das Gefühl, puh, das war jetzt eine große Nummer, ich trete mal einen Schritt zurück. Auch das ist in Ordnung. Und ja, wir können uns mit Vorsätzen unter Anspannung bringen und auch der Hund würde dann Druck spüren. Deswegen sucht euch Dinge, die machbar sind. Und vielleicht kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, dass der Start ins neue Jahr ein Übergang ist, aber kein Sprung. Ein Übergang ist ein, ne, stellt euch vor, ihr habt das alte Jahr, dann fließt da ein wunderschöner kleiner blauer Bach und da geht eine Brücke rüber und ihr geht über diese Brücke, bleibt oben mal stehen, guckt ein bisschen nach hinten zurück, schaut in das Wasser, was so vor sich hin plätschert mit weißen Schaumkrönchen. Dann geht ihr langsam die wieder abfallende Brücke auf die andere Seite, aber ihr müsst nicht mit einem Hechtsprung darüber setzen. Und ihr müsst auch nicht am ersten Tag alle Vorsätze haben. Ihr müsst auch gar keine Vorsätze haben. Ihr könnt euch sagen, endlich bin ich an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, wir sind in unserem Alltag angekommen, wir sind einigermaßen stressfrei und ich möchte das jetzt einfach genießen. Oder ich möchte wenigstens das Gefühl haben, es läuft einigermaßen, wenn ich es schon nicht genießen kann. Auch das ist in Ordnung. Dann ist der Vorsatz, ich nehme mir keinen Vorsatz. Ich genieße den Moment und ich lebe jetzt erstmal einfach so mit meinem Hund. Auch das ist wunderbar. Und ansonsten ist es so, kleine Schritte können eine große Wirkung haben. Und wenn wir Menschen uns mit unseren Hunden gemeinsam entwickeln, ne, und nicht wir Menschen entwickeln den Hund, sondern wenn wir es schaffen, den Hund mitzunehmen, dann kann 2026 wirklich leicht und ja, vielleicht nicht immer freudig. Ich weiß, es gibt viele Dinge, über die man sich nicht freut, aber zumindest leichter beginnen, als es vielleicht in 2025 der Fall war. Und ja, wir haben jetzt in den Vorsätzen, die ich euch vorgeschlagen habe, ging es mir immer darum, dass ich euch in Verbindung sehen möchte mit eurem Hund. Und diese Verbindung zwischen euch, diese emotionale Band, das sollte stärker sein als Ehrgeiz oder Perfektionismus. Und das heißt nicht, dass man keine Ziele haben darf. Aber der Weg, Ziele zu erreichen, ist entscheidender als das Ziel selbst. Wenn du für dich als Hundehalterin den guten Vorsatz fasst, dich fortbilden zu wollen, ne, also diese sehr ambitionierten Menschen, die geistige Kapazitäten, zeitliche Kapazitäten und finanzielle Kapazitäten haben, dann empfehle ich dir auf den Seiten von Kynogogik Hundeschulen in Deutschland und der Schweiz mal das Jahresprogramm anzugucken. Also ich weiß, wir haben jetzt gerade unser Seminar, Workshop und Webinar-Jahresprogramm von der Hundeschule Stadtmensch-Hund sozusagen online gestellt. Das ist jetzt alles buchbar. Und das wird in anderen Hundeschulen auch so sein. Schaut da einfach mal durch, lasst euch inspirieren und guckt, was für euch passt. Wenn ihr eine Auflistung der Kynogogik-Absolventinnen sucht, also wer hat denn hier die Ausbildung gemacht und macht so ungefähr das Gleiche wie wir, das kannst du auf der Website www.kynogogik.de finden. Und dort sind auch aufgelistet die Mitglieder unseres Kynogogik-Netzwerkes. Das ist ein Verein, den wir gegründet haben, um uns gemeinsam fortzubilden, um Austausch zu haben, um Praxiserfahrungen zu teilen, um mal Supervision und Fallbesprechungen zu machen und sowas alles. Das ist das Kynogogik-Netzwerk e.V. und auch dies findest du auf der Website www.kynogogik.de. Bist du als Hundetrainerin, Hundeerziehungsberaterin oder Profi rund um deinen Hund aktiv? Nein, nicht nur deinen, sondern überhaupt Hunde aktiv. Und wenn du eine Weiterbildung suchst, die dich bereichert und deine Entwicklung fördert, dann schau ebenfalls gern auf unserer Kynogogik-Website unter Ausbildung oder Weiterbildung. Vielleicht ist was Passendes für dich dabei. Wir haben verschiedenste Ausbildungen, dann auch Therapie-Begleitungsteam-Ausbildung, Pferden- und Mentrailing-Trainer, Kynogogik-Berater, Kynogogik-Coach etc., Motokynogogik-Coach-Ausbildung, die vielleicht für dich interessant sein könnten. Und wenn du dazu Fragen hast, schreib uns da eine Mail, wir beraten dich gern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen. Empfiehl uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest den Podcast, was Hunde wirklich brauchen, überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis ganz bald und komm gut mit all deinen Lieben ins neue Jahr. Deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen, der Kynogogik-Podcast mit Karin Jansen.